Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, herzlich willkommen Sie und euch, die uns heute hier zuhören in unserer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch und Drin. Und ich freue mich ganz besonders, Silja Jonneleit-Oesch aus Hamburg von der theologischen bzw. von der evangelischen Mission weltweit hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Silja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Super. Silja ist, für alle, die uns zuhören, theologische Referentin bei der EMW. Und ich wiederhole nochmal, das ist die evangelische Mission weltweit. Vielleicht für den einen oder anderen, ich muss da ehrlich zugeben, für mich auch selber, EMW, früher evangelisches Missionswerk, heute evangelische Mission weltweit. Dazu kannst du gleich vielleicht noch einen Satz mehr sagen, Silja, wenn du möchtest. Silja ist promovierte Missionswissenschaftlerin und arbeitet, wie gesagt, als Referentin bei der EMW, hat aber auch einen kirchlichen Background bzw. ist Mitglied in der SELK, der Selbstständigen Evangelischen Lutherischen Kirche. Und war heute bei uns hier in Oldenburg, ich habe mich sehr darüber gefreut, bei uns in der Vorlesung Ökumenische Aufbrüche und hat ein bisschen aus der Praxis erzählt. Silja, du beschäftigst dich viel in deiner Funktion als theologische Referentin in der partnerschaftlichen Arbeit mit theologischen Institutionen im Indien und auch im lateinamerikanischen Kontext. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern heute hier im Podcast zwischendrin und durch ein bisschen davon erzählen.
Dankeschön, das mache ich gerne. Die EMW in Hamburg ist der Dachverband der evangelischen Missionswerke hier in Deutschland. Viele Landeskirchen und viele andere Kirchen, Freikirchen, haben eigene Missionswerke, unserer eigenen Koloniale- und Missionsgeschichte geschuldet. Mhm. Und die gibt es immer noch. Die arbeiten anders als vor 100 Jahren. Die schicken keine Missionare und Missionarinnen mehr in ferne, ferne Länder, sondern machen interkulturelle, theologische und kirchliche Arbeit hier in den Kirchen. Mhm. Und diese evangelischen Missionswerke von den Landeskirchen und von vielen Freikirchen, das macht die ökumenische Breite der EMW aus, deren Dachverband sind wir.
Okay.
Und wir haben die Aufgabe, Debatten zu vernetzen hier in Deutschland, theologische Debatten und Experten, Expertinnen aus dem globalen Süden hier nach Deutschland zu bringen, entweder über Publikationen, über Online-Formate oder auch ganz physisch. Wir fliegen die ein zu Konferenzen oder so, die können eingeladen werden, weil wir viele Leute kennen, weil wir gut vernetzt sind in den Regionen, in denen wir uns auskennen und wir tatsächlich auch ganz praktisch Anrufe kriegen. Ich mache eine Konferenz zu neuer Forschung im Neuen Testament, zu den Paulusbriefen. Wer forscht dazu eigentlich in Afrika? Ich wette, meinem Kollegen, der für Afrika zuständig ist, würden Leute einfallen. Mhm. Und dann lädt man mal jemanden nicht aus UK oder den USA ein, sondern aus Namibia oder Angola.
Also aus Räumen, ich höre da so ein bisschen aus Räumen, wo möglicherweise die Wissenschaftlerinnen noch nicht so sichtbar sind in dem Diskurs, die sowieso irgendwie sich anbieten, eingeladen zu werden. Da seid ihr so ein Player oder so ein Akteur, der versucht, da Räume wissenschaftliche Produktion sichtbar zu machen.
Und so ganz, ganz praktisch auch Personen zu vernetzen. Genau, ein Hub zu sein, Empfehlungen auszusprechen, Personen zu vernetzen. Das machen wir, wir versuchen auch Akzente eben reinzubringen, wenn der Diskussion, die wir hören, wenn wir in den Ländern vor Ort sind und zum Beispiel zu publizieren, auch Leute, die hier niemand kennt, zu publizieren oder die noch nie vielleicht außerhalb ihrer Sprachen publiziert wurden. Das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Das ist schön, wenn man sowas hinkriegt. Das andere ist, dass wir Gelder haben von unseren Mitgliedswerken, von den Landeskirchen und von Brot für die Welt für unterschiedliche Zwecke, unter anderem für theologische Ausbildung im globalen Süden.
Okay, ich würde noch mal gerne nachfragen, auch vielleicht für alle, die uns zuhören. Du hast ja am Anfang in der Vorstellung, also ich auch schon und du dann noch mal nachgelegt, Missionswerk und ne, so dieses, wie war es vor 100 Jahren? Ne, da wurden Missionare gesandt, so ist es heute nicht mehr. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter für unsere Zuhörerinnen darauf eingehen, was hat sich denn konkret verändert in dieser Zusammenarbeit aus deiner Perspektive? Es ist klar, glaube ich, geworden, ihr sendet nicht mehr in dem Sinne, also dieses klassische Sendungsverhältnis, aber vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen konkreter eingehen, vielleicht auch ein konkretes Beispiel unseren Zuhörerinnen geben.
Die Vorstellung, dass wir als Experten und Expertinnen fremden, fernen, vielleicht sogar auch niederen Menschen und Kulturen das Evangelium und die westlichen Werte bringen, die sind wirklich vorbei, sage ich jetzt mal so pauschal, auch wenn manche dem sogar tatsächlich noch nachtrauern.
Okay.
Aber okay, das kann ich eigentlich im Generellen sagen, das ist ja wirklich vorbei. Und wir versuchen wirklich in der Breite, in unserer Szene, sage ich mal, Missionsgeschichte, verquirlt mit Kolonialgeschichte oft, gut aufzuarbeiten. Kritisch, konstruktiv, gut aufzuarbeiten. Auch auseinanderzudröseln. Was ist eigentlich Kolonialgeschichte? Was ist eigentlich Missionsgeschichte? Wo sind staatliche Akteure drin gewesen? Wo sind kirchliche Player aktiv gewesen? Etc., etc.
Yeah.
Okay, das ist eher der historische Blick. Was geblieben ist, ist aber die weltweite Vernetzung.
Okay.
Da sind ja Kirchen entstanden.
Die auch jetzt, heute noch existieren.
Genau, die Partnerkirchen sind. Ah, das sind sozusagen neue Geschwister geworden, also die ja auch nun wirklich gar nicht mehr so jung sind, sondern das sind ja Partnerkirchen, die sind 200, 300 Jahre alt oder so. Und das sind jetzt einfach Partnerkirchen. Und die sind mit den hiesigen Kirchen in Kontakt. Da besucht man sich, da tauscht man sich thematisch aus, da tauscht man manchmal auch Gelder aus, sogar selten, manchmal vice versa. Da tauscht man Leitungspersonen aus, manchmal werden ökumenische Mitarbeitende, so werden die
jetzt genannt
aus dem globalen Süden hier eingesetzt für ein paar Jahre. Selten gehen Deutsche in andere Länder und werden ausgesandt, so wird das genannt. Das wird manchmal noch gemacht. Das ist eher das Verhältnis. Und diese sogenannten Missionswerke sind eigentlich die Hubs für interkulturelles Lernen und globales Christentum in den Kirchen, würde ich sagen. Das sind wirklich globale Orte.
Und du sagtest gerade, diese Haltung der Aufarbeitung, das hört man ja immer wieder. Also wer kritisch eben in diesen Räumen sich bewegt, es geht um die Aufarbeitung, um das Bewusstsein der Kolonialgeschichte, der kolonialen Vergangenheit beziehungsweise eben ja auch Gegenwart struktureller Kontinuitäten oder kolonialer Kontinuitäten. Was heißt das konkret, wenn du von Aufarbeitung sprichst? Also natürlich ein Bewusstsein und du hast es gerade schon, wie die Zusammenarbeit aussieht, ne? Das klang für mich ein bisschen nach Augenhöhe, ne? Oder auf Augenhöhe. Aber so, ich sag mal, in der Wissensdimension, man sagt ja auch so in der epistemologischen Dimension von mir aus auch, was heißt da Aufarbeitung? Trefft ihr euch auch mit den Partnergemeinden und es wird ganz konkret an Geschichte, an kolonialer Geschichte und auch an der Vulnerabilität, die das ja impliziert, gearbeitet?
Ja.
Hast du noch ein paar Bilder für uns vielleicht?
Ja, wird es an verschiedenen Stellen tatsächlich. Ja. Viele deutsche Institutionen haben ja Museen, Archive, ungeöffnete Kartons im Keller. hoffentlich nicht. Mit Mitbringseln, Geschenken, Raubgütern, Artefakten, whatever.
Ja.
Also, und verschiedene Institutionen haben das kunsthistorisch, historisch und theologisch aufgearbeitet, Dinge dazu publiziert, versucht rauszukriegen, okay, wo kamen die eigentlich her, was hatte das für eine Bedeutung im Land XY, wie wurde darüber geredet, haben die Missionare nur gesagt, das ist alles heidnischer Klimbim, ihr müsst das alles vernichten, oder gab es auch eine Anerkenntnis von Kultur? Leider gab und gibt es vielleicht auch eine Hierarchie von Kulturen. Unterschiedliche Kulturen in unterschiedlichen Regionen wurden höher oder weniger hochgeachtet. Das hat manchmal was mit Verschriftlichung zu tun, manchmal was mit Architektur, orale Traditionen und Kulturen hatten es schwerer, anerkannt zu werden. Bis heute, würde ich denken, bei vielen Menschen. Wie wurde darüber geredet? Was waren da für Weltbilder eigentlich dahinter? Was waren alles für Vorverständnisse? Auf welcher Seite? Dahinter oder davor? Das wird gemacht.
Und das, dafür gibt es dann den, auch den Diskursraum bei euch in euren, sag ich mal, Aktions- oder Tätigkeitsfeldern.
Na, das machen unsere Mitglieder. Ja, also okay. Das machen ja, die Mitgliedswerke okay. sozusagen, mhm, okay. die ja die Archive haben, die auf den Archiven sitzen oder mhm. wie auch immer. Mhm. Und wir können dann manchmal
darauf zugreifen,
vernetzen ja, oder okay. Auch mal was finanzieren oder okay. wie auch immer. Genau, aber das ist das, was wir bei unseren Mitgliedern wahrnehmen ja. oder sehen.
Okay. Ich fand es gerade ganz spannend, um da vielleicht noch einmal einzuhaken, dass du sagtest, na ja, auf der Basis der Vergangenheit haben sich natürlich jetzt auch, also die Kirchenenden, ne, die existieren ja jetzt. Und es gibt eine Kirchenlandschaft, die nun mal einfach existiert aufgrund der Geschichte. Und da ist auch eine, da sind Gestaltungsräume, die auch bespielt und gestaltet werden wollen. Wie nimmst du denn, wir hatten das vorhin in der Vorlesung schon so in einem leicht anderen Zusammenhang, aber die, ich sag mal, die Zusammenarbeit vor Ort, also quasi die Zusammenarbeit im Süden innerhalb, also im globalen Süden, sage ich jetzt mal, innerhalb der entstandenen kirchlichen Räume wahr? Sind die auch untereinander gut vernetzt oder läuft es noch tendenziell so ein bisschen mit den Partnerorganisationen hier?
In den einzelnen Ländern.
Ja, ja, genau.
Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Okay. Es kommt sehr auf die Minderheitensituation der Kirchen drauf an. Sind die Kirchen sehr klein und alle miteinander in einer Minderheitensituation schweißt das eher zusammen, als wenn es sehr mächtige Player okay. gibt, ja. die auch sehr gut alleine können, sozusagen.
Ja.
Tendenziell ist es leider so, dass oft die Kommunikationskanäle immer noch über den Norden auch laufen. Oder konfessionell. Die lutherischen Kirchen sind natürlich weltweit vernetzt, die baptistischen mhm. Kirchen sind weltweit vernetzt, die Methodisten etc. etc. Mhm. Und dann sind die konfessionellen Familien sind weltweit vernetzt. Mhm. Nicht unbedingt die Nachbarn.
Okay.
Ja. Die sind dann gegebenenfalls
interessant, ja.
Ja, über einen nördlichen Partner vernetzt oder so. Ja.
Und siehst du da vielleicht so mit Blick auf die Zukunft, naheliegende oder auch mittelfristige Zukunft, dass es da vielleicht noch Möglichkeiten gibt, das mehr, also zu fördern klingt schon wieder so von oben nach unten, aber so wie visionierst du die Entwicklung in mittelfristiger Zukunft?
Ich kann ein Beispiel aus Indien erzählen, ja, wie gerne. Dort theologische Ausbildung funktioniert. Dort ja. gibt es eine Institution, die heißt Sendit of Serampore. Das ist ein Vorort von Kalkutta. Mhm. Das kennen ja alle. Und das ist eine sehr alt, ehrwürdige Institution, die da schon über 100 Jahre residiert. Und ja. ist eine staatlich anerkannte theologische Einrichtung, die theologische Abschlüsse akkreditiert. Okay. Das klingt jetzt alles erstmal sehr technisch, aber das bedeutet, die sind die Stelle, an der über 60 theologische Einrichtungen in Indien, theologische Colleges in Indien angedockt sind, in diesem Riesenland. Die sind teilweise...
Die durchlaufen alle diese Akkreditierungsinstanz.
Ja, die müssen sich formal akkreditieren bei dieser Institution, yeah. haben dann das Label von dieser Institution und verfolgen dann, und jetzt kommt sozusagen, in diesem Kontinent Indien alle dasselbe Curriculum auf verschiedenen Sprachen in extrem unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Alle, die irgendwas von Indien wissen, wissen, dass es kulturell wirklich sehr divers ist von Norden, Süden, Westen, Osten.
Und unendlich viele Sprachen.
Und unendlich viele Sprachen. Sehr viele Colleges unterrichten auf Englisch, aber längst nicht alle. Okay. Viele sind auch mehrsprachig, Englisch plus.
Okay.
Auch je nach Niveau. Bachelor-Studierende können oft schlechter Englisch als fortgeschrittenere Studierende oder sowas.
Ja.
Wie auch immer, es gibt ein Grundcurriculum für verschiedene Abschlüsse, Bachelor, Master und so weiter. Und die verfolgen alle dieses Curriculum. Und das ist weltweit einzigartig und ein ökumenisches Wunder, wie das die Inder immer sagen. Denn die theologischen Hochschulen in Indien sind ja alle kirchlich getragen. Ausschließlich kirchlich getragen. Von extrem unterschiedlichen Kirchen, nämlich... Mhm. von Thomaschristen, die seit dem 4. Jahrhundert in Indien ja sind, weil sie sich vom Apostel Thomas herleiten, bis hin zu pentakostalen Kirchen, baptistischen Kirchen, klassischen ehemaligen Missionskirchen, lutherischen Kirchen, non-denominational, whatsoever. Die sind alle sozusagen unter diesem Dach, müssen miteinander im Gespräch sein. Ich bin einmal im Jahr, wenn es klappt, bei dieser Rektorenkonferenz von all diesen Rektoren, wenige Rektorinnen, die sich da treffen, um über dieses Curriculum zu sprechen. Man denkt so, wow, was eine ökumenische Vielfalt, das ist unglaublich. Und die kriegen das hin, ein theologisches Curriculum miteinander zu verabreden.
Also das klingt jetzt für mich, das ist Ökumene sichtbar, lebbar und in einem wissenschaftlichen Kontext, der nahezu,
Er ist wirklich einzigartig und es studieren Tausende von Leuten. Ich konnte letztes Jahr bei der Abschlussfeier dabei sein. Die wird zentral in Indien einmal im Jahr organisiert für alle Abschlüsse. Da reisen Tausende von Studierenden an einen Ort, um ihren Bachelor, Master oder Doktor entgegenzunehmen. Und dann ist eine Riesenhalle. Meistens wird eine draußen gebaut für diesen Zweck. Und dann sind Tausende von Menschen, diese Zeremonie dauert ungefähr 5 Stunden, werden dann die Zeugnisse überreicht. Und es berührt mich immer sehr, weil ich denke, so eine Zeugnisvergabe an unseren Hochschulen wird schnell gehen.
Auf jeden Fall anders. Ja. Auf jeden Fall anders. Vielleicht, also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Silja hier sehen könntet, dann würdet ihr sehen, da steckt schon so, ich spüre das hier quasi, so eine Leidenschaft oder auch eine Begeisterung wahrscheinlich eher, sowohl für das Land Indien, das weiß ich ja sowieso schon, aber jetzt auch für diese gelebte Ökumene, die da offensichtlich im theologisch-wissenschaftlichen Kontext gelebt oder auch umgesetzt wird. Oft ist es ja so, habe ich den Eindruck, dass viel wird, das hatten wir ja schon als Thema so ein bisschen auch über etwas geredet wird, auch über Ökumene und wie wir es irgendwie besser machen könnten. Aber so diese Umsetzung, die Handlungsräume, die Konkretisierung dann doch so ein bisschen auf halber Strecke, ich will nicht sagen stehen bleibt, aber etwas schleppend wird. Das klingt sehr, sehr motivierend, würde ich mal sagen. Wie würdest du denn, Silja, mit Blick so ein bisschen auf unsere universitäre Landschaft hier in Deutschland, also ich bin überhaupt jetzt nicht befürwortet, sowas kann man nicht irgendwie von A nach B verpflanzen, aber für unsere universitäre Landschaft in unserem Bildungskontext, würdest du da gerade auch mit Blick auf Theologiestudium, das hatten wir heute auch schon als Thema, was wären da so Dinge, wo du sagst, so okay, das wäre jetzt mal hier auch angebracht, unter kritischer Berücksichtigung der Situation hier im Theologiestudium bei uns, ob jetzt an der Fakultät oder hier bei uns in Oldenburg?
Ja, da bin ich tatsächlich in den indischen Diskursen, glaube ich, wirklich tiefer drin als in den deutschen.
Auch interessant.
Aber ich nehme wahr, und vielleicht stimmt das auch gar nicht so ganz genau, ich glaube, globales Christentum könnte sehr viel prominenter im deutschen Curriculum vorkommen.
Super.
Weil, sind wir doch mal ehrlich, der Schwerpunkt hat sich schon länger verschoben. Und
absolut.
Das wissen wir. Und nicht einfach nur in den Zahlen, sondern auch in der Wissensproduktion.
Ja, sehr gut.
Weil die Wissensproduktion findet doch im globalen Süden statt. Die lebendigen großen Kirchen sind im globalen Süden. Auch hier sind die Rückkopplungen aus dem globalen Süden in Gemeinden mit hohem Migrationsanteil oder reinen migrantischen Gemeinden oder die Impulse, die aus dieser Community, aus diesen Zen-Communities kommen, sehr auch hörbar und sichtbar und so weiter. Und das besser zu verstehen, besser zu unterrichten und zu wissen, sowas gibt es in Indien.
Super.
Guck mal, in Mexiko übrigens gibt es so ein kooperatives System, wo Konfessionen so miteinander, aber ein bisschen mehr nebeneinander arbeiten, aber auch interessant. Also sich nochmal genauer anzugucken, wie funktioniert denn theologische Ausbildung anderswo? Was kann man lernen? Was passt eben nicht? Ich glaube, es kommt immer noch zu wenig vor.
Und da sind wir doch, finde ich, liebe Hörerinnen oder alle, die uns in diesem Moment zuhören, so mittendrin hier im Podcast zwischendrin und durch. Es geht doch letztendlich um dieses aus dem eigenen Bekannten, aus der eigenen, das ist ein bisschen verallgemeinert, aber aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und zu schauen, erstmal wahrzunehmen und eben, wie jetzt bei dir, Silja, dir zuzuhören. Wie läuft es andernorts? Wahrzunehmen, was du angesprochen hast, die christliche religiöse Landkarte hat sich global betrachtet radikal verändert. Und das ist nicht eine subjektive Gefühlsanwandlung, sondern das ist ein Faktum. Und das wahrzunehmen und zu schauen, okay, welche anderen Räume, Zwischenräume gibt es? Wie können wir miteinander lernen und nicht so, das hatten wir heute auch schon in Gesprächen, nicht übereinander reden, sondern vielmehr so von der Basis, induktiv schauen, okay, wo können wir hier konstruktiv vielleicht erste oder auch zweite Schritte gehen. Und das hat nichts damit zu tun. Ne? Wir können jetzt nicht Realitäten ne, so von da nach hier kopieren, aber eben diese Zwischenräume, Lernräume sichtbar machen. Ja, bitte, Silja. Sie hat sich hier gerade gemeldet. Sehr schön.
Und ich glaube, und ich sage das ja mit einem Augenzwinkern, ich glaube, wir stecken auch ein bisschen in einer narzisstischen Kränkung.
Okay.
Wir können das immer noch nicht so gut wirklich zuhören.
Wer ist denn dein Wir?
Viele aus dem globalen Norden,
okay,
würde ich sagen. Mhm. Und manchmal, wenn ich in Indien bin, denke ich, ich habe ja gar nichts mitzubringen. Okay. Es ist wirklich eigentlich echt nur ein Lernort hier für mich. Und das fühlt sich manchmal sehr bereichernd an und manchmal ein bisschen beschämend.
Absolut.
Das ist nicht immer so cool,
nee,
weil cooler ist es, was mitzubringen und die Tolle zu sein. Mhm. Und es ist nicht immer so cool zu sagen, nee, erklärt's mir eigentlich mal, weil bei uns läuft's gar nicht so gut. Mhm. Und das dann wirklich mal zu spüren.
Und zuzulassen, ne?
Ja.
Also wirklich zu spüren.
Und da stecken wir noch mittendrin, in diesem Lernprozess, glaube ich.
Ja.
Akademisch und kirchlich.
Absolut. Ganz herzlichen Dank, Silja, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank an Sie und euch, dass Sie uns heute zugehört haben im Podcast Zwischendrin und Durch. Tschüss. Ja, was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Silja Jonneleit-Oesch? Mission ist nicht mehr das, was sie mal war. Und das ist gut so. Mission ist vielmehr ökumenische, kirchliche, gesellschaftliche Zusammenarbeit. Und vor allem ist Mission die Möglichkeit wahrzunehmen, wie Menschen an anderen Orten, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten theologische Ausbildung, theologisches Denken voranbringen. Dies wahrzunehmen und möglicherweise von diesem anderen zu lernen. Darum geht es doch in der ökumenischen Zusammenarbeit. Wer Lust hat, hier beim Podcast Zwischendurch und Drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wortkonzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.